Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Und wir beschäftigen uns heute mit der Krise der deutschen Autoindustrie. Der Umstieg auf Elektroautos kostet viel Geld und vermutlich auch viele Arbeitsplätze. Zudem drücken die Handelskonflikte mit den USA und China aufs Geschäft. Das sorgt nicht nur bei Daimler, VW und Co. für düstere Stimmung. Auch die Zuliefererindustrie schaltet jetzt in den Krisenmodus. Dazu gleich mehr in dieser Sendung. Am Mikrofon ist Gerhard Schröder. Schön, dass Sie dabei sind. 2,4 Milliarden Euro Gewinn. Das klingt stattlich, ist aber doch eine Enttäuschung, wenn man im Vorjahr noch dreimal so viel verdient hat. So geht es gerade dem Autokonzern Daimler, der heute seine Geschäftszahlen vorgelegt hat. Auf die schauen auch die Zulieferer mit Sorge, die Unternehmen also die Stoßdämpfer, Achsen und Einspritzpumpen liefern und damit direkt abhängig sind von den kriselnden Autokonzernen. ZF Friedrichshafen am Bodensee zählt dazu, ein Unternehmen, das zu kämpfen hat mit der sich abschwächenden Konjunktur und dem sich anbahnenden Abschied vom Verbrennungsmotor. Thomas Wagner hat sich am Bodensee umgehört.
Einblick in die alte, klassische Welt der Automobilindustrie, Werk 2 des Autozulieferkonzerns ZF in Friedrichshafen am Bodensee.
Wir sind hier in Friedrichshafen in der Getriebemontage. Am Standort werden rund 200.000 Getriebe jährlich montiert für Bus und Lkw. Das sind hier ganz überwiegend noch Getriebe für verbrennungsmotorischen Antrieb.
Einblick in die neue, zukunftsweisende Welt der Automobilindustrie. Unterwegs auf dem Testgelände, nur einen Steinwurf vom ZF-Getriebemontagewerk entfernt.
Ja, wir sind hier mit einem rein elektrisch angetriebenen Bus unterwegs. Das ist Zukunftstechnologie einerseits, auf der anderen Seite aber auch schon Realität. ZF ist im Markt mit über 2000 Bussen unterwegs. Europa ist Marktführer in dem Segment E-Busse. Busse fahren von Stuttgart über Hamburg und Berlin.
Damit, so ZF-Sprecher Andreas Feil, folgt der Konzern einem Markttrend. Sei es bei Bussen, bei Lkw im Stadtverkehr, bei Lieferwagen oder bei Pkw, Elektroantriebe sollen den klassischen Diesel- oder Benzinmotor ersetzen. Nur so, sagen viele Experten, lassen sich die Schadstoffemissionen, die vom Straßenverkehr ausgehen, nachhaltig senken. Nur, die Sache hat einen Haken.
Man geht davon aus, dass 70% der Arbeitsplätze sich total verändern, nicht mehr vorhanden sind, neue Arbeitsplätze entstehen.
So Achim Dietrich, Konzernbetriebsratsvorsitzender bei ZF. Für die Herstellung eines E-Autos braucht es, da sind sich die Fachleute einig, deutlich weniger Personal als für den Bau eines Fahrzeuges mit Verbrennungsmotor. So könnten nach einer Studie der nationalen Plattform Zukunft zur Mobilität bis 2030 um die 410.000 Jobs in der deutschen Autoindustrie wegfallen, in etwa jede zweite Stelle. Die Studie ist zwar nicht unumstritten, aber dennoch komme man um eine Erkenntnis nicht herum.
Natürlich fällt Wertschöpfung weg in großem Maße. Wir haben das ja kürzlich mal gesagt, so ein Getriebe hat 800 Teile und so ein E-Antrieb vielleicht eher nur 70, 80, die dort verbaut werden müssen. Dann schauen wir die Frage, was da davon produziert man selber. Aber es fallen natürlich erheblich Arbeitsvolumen in den Fabriken weg.
Und das hat Folgen. So will Bosch in den kommenden 2 Jahren 2000 Stellen alleine in Deutschland streichen. Der Zulieferer Conti plant bis 2025 den Abbau von gleich 5000 Jobs. Diesen Weg möchte ZF allerdings zumindest an seinen europäischen Standorten nicht mitgehen, betont ZF-Vorstandsvorsitzender Wolf-Henning Scheider.
Wir gehen, was wir den ZF-Weg nennen. Das bedeutet, dass wir sämtliche Flexibilisierungsmaßnahmen, die uns zur Verfügung stehen, die nutzen wir vor allem in den Ländern, in denen wir die haben, und dazu zählt Deutschland.
Eine Erhöhung der Werkschließtage, Abbau von Überstunden auf Zeitkonten, das Angebot von flexibleren Beschäftigungsmöglichkeiten wie Teilzeit, damit will ZF ohne Stellenstreichungen zunächst kurzfristige konjunkturelle Einbrüche parieren, so der ZF-Vorstandschef kürzlich vor Journalisten des baden-württembergischen Wirtschaftspresseclubs in Stuttgart. Das Unternehmen tut sich damit auch leichter als viele Mitbewerber. Das klassische Getriebegeschäft, das direkt am Verbrennungsmotor hängt, macht nur etwa 20% des Umsatzes aus. Der Rest der Produktpalette, Achsen, Stoßdämpfer, Elektronik, ist auch bei Fahrzeugen mit E-Antrieb gefragt. Ob die angekündigten Maßnahmen aber reichen, um Stellenstreichungen zu vermeiden, ist unklar. Denn einen Teil der neuen Zukunftstechnologien baut auch ZF dort auf, wo es günstiger ist als in Deutschland. Zum Beispiel in Serbien.
Wir haben ZF Deutsche Auto
Pančevo, ein Vorort der serbischen Hauptstadt Belgrad. Der serbische Staatspräsident Aleksandar Vučić kommt höchstpersönlich zur Eröffnung des neuen ZF-Werkes für Elektromobilität, das der Konzern für etwa 160 Millionen Euro ganz bewusst in einem osteuropäischen Schwellenland außerhalb der EU hochgezogen hat. Michael Hankel, Mitglied des ZF-Vorstandes, ist bei der Eröffnung mit dabei.
Wir produzieren jetzt schon die Elektromotoren für komplette Hybrid-Applikationen, aber auch Elektroschalter, Mikroschalter. Aber wir werden hier auch rein elektrische Antriebe für elektrische Achsantriebe produzieren. Ein Grund ist natürlich die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften.
In einer Region, in der die Arbeitslosigkeit bei etwa 18% liegt und der die Löhne bei einem Bruchteil dessen liegen, was in Deutschland gezahlt werden muss. Zwar unterhält ZF an seinem Standort Schweinfurt auch in Deutschland einen Entwicklungs- und Produktionsstandort für die E-Mobilität, dennoch sieht ZF-Betriebsratschef Achim Dietrich die Investition in Serbien mit Sorge.
Wir stehen aber natürlich jetzt vor einer Phase, wo wir Überkapazitäten haben. Und das ist eine Phase, wo man natürlich fragt, warum jetzt zusätzliche Werke aufbauen, wo andere Werke nicht ausgelastet sind. Und das hat aus unserer Sicht nur einen Grund. Die ZF geht dorthin, wo es günstiger ist, vermeintlich, und sucht die Niedriglohnländer. Das ist tatsächlich ein Problem für die deutschen Standorte.
Auch Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg, sieht das kritisch.
Und deshalb ist es die Summe von Maßnahmen, die wir sehr, sehr kritisch sehen und sagen, wenn es zu Beginn dieser Transformation schon solche Maßnahmen gibt, wie wird es denn dann erst, wenn es ernst wird? Und das ist ja einer unserer Kritikpunkte an verschiedenen Unternehmen, die jetzt genau sagen, naja, wenn es jetzt die Gelegenheit des Wandels gibt, komm, dann ziehen wir gleich mit dem Teil der Karawane nach Osteuropa.
Der Gewerkschafter hat zu Stellenabbau und Produktionsverlagerung einen Gegenentwurf parat. Gerade jetzt, in Zeiten des Wandels, müssten die Autozulieferer in ihr Personal investieren, vor allem in Fort- und Weiterbildung, um die technologischen Herausforderungen des Wandels zu stemmen. Aus diesem Grund hat die IG Metall für die bevorstehende Tarifrunde das Wörtchen Standortsicherung ganz oben auf ihre Forderungsliste geschrieben und keine konkrete Lohnforderung formuliert.
Wir wollen Sicherheit im Wandel, Sicherheit für die Beschäftigten. Wir wissen, da muss sich ganz viel verändern. Beschäftigte müssen sich qualifizieren. Es fallen Jobs weg, es wird neue Jobs geben. Das muss alles gestaltet werden. Aber bitte mit uns, bitte mit den Beschäftigten und nicht gegen uns.
In der Autoindustrie werden viele Jobs wegfallen. Aber es werden auch viele neue entstehen, sagt ZF-Vorstandschef Wolf-Henning Scheider. Für ihn ist das fast schon ein Nullsummenspiel.
Das ganze Batteriesystem bringt ja eine riesige Wertschöpfung in die Automobilindustrie hinein. Darüber hinaus wächst kontinuierlich der gesamte Elektronikanteil im Fahrzeug. So, das sind also zusätzliche Komponenten, die hineinkommen. Deswegen würde ich in der Gesamttransformation, gehe ich davon aus, dass das arbeitskräftemäßig gleich ist. Aber die Kompetenzen verlagern sich dramatisch. Aber für einen Systemlieferanten in der Größe von ZF beherrschbar. Es gibt sicherlich viele kleinere Zulieferer, auch Partner von uns. Die werden es sich sehr schwer tun in den nächsten Jahren. Und da erwarte ich durchaus auch eine kräftige Veränderung, dass es viele Unternehmen geben wird, die diesen Weg nicht schaffen.
Thomas Wagner über die Probleme der deutschen Autozulieferer. Den Elektroautos gehört die Zukunft, das sagt inzwischen auch die deutsche Autoindustrie, die diesen Trend lange Zeit verschlafen hat, jetzt aber die Klimavorgaben der Europäischen Union im Nacken spürt. Um 40% sollen die CO2-Emissionen in den nächsten 10 Jahren sinken, sonst drohen hohe Strafzahlungen. Deshalb schwenken Volkswagen, Daimler, BMW und Co. jetzt im Eiltempo um auf Elektroantrieb. Für tonnenschwere Lastwagen sind die Strombatterien allerdings wenig geeignet, da soll jetzt die Brennstoffzelle helfen. Wasserstoff statt Diesel heißt jetzt die Devise. Das Problem ist nur serienreife Modelle, die sind weit und breit nicht in Sicht. Diesen Notstand hat eine kleine Firma aus Niedersachsen erkannt und ein System entwickelt, wie man alte Diesellastwagen auf Wasserstoffantrieb umrüsten kann. Dietrich Mohaupt weiß mehr.
Ein Gewerbegebiet in Winsen an der Luhe, etwa 40 Kilometer südlich von Hamburg. Langsam öffnet sich das große Rolltor einer brandneuen Werkstatthalle. Vorsichtig manövriert Werkstattleiter Bernd Goos eine Sattelschlepperzugmaschine in die Halle.
Es handelt sich hier um einen DAF-Sattelzugmaschine, so der typische 40-Tonner, wie er zu Millionen auf der Straße unterwegs ist, mit Verbrennungsmotor.
Noch jedenfalls, denn dem dicken Dieselaggregat soll es jetzt an den Kragen gehen. Alles muss raus.
Ja, wir bauen den gesamten Antriebsstrang aus. Also alles, was Motorgetriebe betrifft, alles, was den Motor versorgt mit Kraftstoff und auch sogar die Antriebsachse selber.
Die gesamte Entkernungsaktion dauert gerade mal einen Tag. Das Ergebnis ist dann eine ausgeweidete Version der eben noch fahrbereiten Zugmaschine. Eigentlich nur noch ein nackter Leiterrahmen und eine Fahrerkabine mit einem großen Loch darunter.
Genau, da vorne der große freie Raum, wo mal der Motor drin war, wo der Akku reinkommt später. Hier hinten der Rahmen komplett nackt und leer, keine Kraftstofftanks mehr links und rechts, keine Hinterachse mehr.
An die Stelle der Dieseltanks kommen jetzt zwei Brennstoffzellen mit jeweils 75 Kilowatt Leistung. Im ehemaligen Motorraum wird ein Batteriemodul mit 300 bis 400 Kilowattstunden Platz finden. An der neu entwickelten Hinterachse sollen zwei Elektromotoren künftig für das nötige Drehmoment sorgen und hinter dem Fahrerhaus wird ein etwa 48 Kilogramm fassender Wasserstofftank sitzen für eine Reichweite von 400 bis 500 Kilometern. Das alles ist bisher nur auf dem Papier zu bewundern, aber Ende dieses Jahres soll ein erster Prototyp des sogenannten Hybrid Trucks fahrbereit und zugelassen sein. Die ersten Pläne dafür stammen aus dem Jahr 2018, berichtet Dirk Lehmann, einer der Geschäftsführer von Clean Logistics. Damals hatte er sich gerade mit einer kleinen Firma auf die ganz individuelle Umrüstung von Pkw-Oldtimern von Verbrennungsmotoren auf batterieelektrische Antriebe spezialisiert. Immer wieder seien damals Spediteure auf ihn zugekommen.
Wir haben tatsächlich eine sehr konkrete Anfrage von Spediteuren gehabt, die gesagt haben, Mensch, ihr baut doch alles um, vom Verbrenner zum Elektrofahrzeug. Wir in der Spedition können mit Batterien leider nichts anfangen, weil die Reichweiten, die wir brauchen, werden wir nie erreichen mit Batterien. Unterwegs mit Hochspannungsleitungen nachladen, das kann die Bahn vielleicht machen, aber kein Auto. Also für uns ist die einzige Chance Wasserstoff, damit Brennstoffzellen. Traut ihr euch das zu?
Aus den ersten Ideen hat sich inzwischen ein mit gut 3 Millionen Euro von der Bundesregierung gefördertes Projekt entwickelt. Und die Nachfrage sei in jüngster Zeit sogar noch gestiegen, wohl auch, weil der Druck auf das Logistikgewerbe durch immer mehr Einfahrverbote in die Innenstädte stetig steige, meint Dirk Lehmann.
Stuttgart macht mal eben seine Stadt zu für Wagen Euro 5 und schlechter. Das ist ja für eine Spedition erstmal eine Katastrophe. Sie kommen nicht mehr in die Stadt. Dann gibt es eben Innenstadtbereiche, die abgeriegelt sind in verschiedenen Tageszeiten oder übers Wochenende. Damit ist ja logistisch eine riesen Herausforderung gegeben. Das heißt also, die Not des Transportgewerbes ist da. Die müssen was machen. Die werden was machen. Die bekommen auch Preisvorteile, wenn sie was machen. Das heißt, sie müssen emissionsfrei werden.
Und das nicht nur, um in den Städten für saubere Luft zu sorgen. Der Verkehrssektor spielt auch eine Schlüsselrolle für die Klimaziele Deutschlands. Sollen die erreicht werden, müssen hier die CO2-Emissionen bis 2030 um gut 40% sinken. In den letzten Jahrzehnten habe man davon so gut wie nichts umgesetzt. Im Gegenteil, betont Markus Körner, Vertriebsleiter bei Clean Logistics. Rund 160 Millionen Tonnen CO2 habe der gesamte Verkehrssektor im Jahr 1990 in die Luft geblasen. Und knapp 30 Jahre später,
2019, sind wir immer noch bei 160, 162 Millionen Tonnen CO2. Der Trend ist aber, dass der Verkehr und besonders der Straßengüterverkehr weiterhin wächst. Stichwort ist E-Commerce, Internethandel. Und deswegen ist gar nicht zu erkennen, dass die nächsten 10 Jahre sich massiv was ändern könnte, sodass wir diese Ziele erreichen. Die ersten 30 Jahre ist nichts passiert. Wir müssen also in den letzten 10 Jahren 40% runter.
Die Brennstoffzelle als Antrieb für Lkw, gerade im Schwerlastverkehr, könne dabei tatsächlich helfen, meint auch Professor Richard Hanke-Rauschenbach von der Leibniz-Universität Hannover. Wasserstoff bietet gegenüber rein batterieelektrischen Antrieben einen entscheidenden Vorteil.
Batterien haben im Vergleich zu Wasserstoff eine geringere Energiedichte. Und die Logik ist dann so, überall dort, wo ich also über längere Strecken unterwegs bin, viel Energie brauche, da muss ich dann einen Kraftstoff nehmen, der eben eine ausreichend hohe Energiedichte hat. Und deswegen kann man auch jetzt schon sagen, das ist sinnvoll, das mit Wasserstoff zu machen.
Eine wesentliche Einschränkung muss der Experte für elektrische Energiespeichersysteme dann aber doch machen. Ohne grünen Strom aus erneuerbaren Quellen für die Produktion von Wasserstoff macht das Ganze keinen Sinn.
Der Wasserstoff muss, damit das funktioniert, aus erneuerbaren Quellen kommen. Also der Strom muss eben erneuerbar sein. Das gilt aber für die Batteriefahrzeuge genauso. Wenn ich mit Kohlestrom mit dem Auto rumfahre, habe ich auch nichts besser gekonnt, als mit dem Otto oder Diesel rumzufahren.
Aber auch für diese Forderung nach grünem Strom für die Herstellung von Wasserstoff hat Dirk Lehmann von Clean Logistics schon einen Lösungsvorschlag. Etwa 6.000 Windräder fallen in diesem Jahr aus der Förderung durch das Erneuerbare Energiengesetz, EEG. Ohne diese Zuschüsse lohnt es sich aber kaum, diese Anlagen weiter zu betreiben. Die meisten werden deshalb wohl abgerissen. Keine gute Idee, meint Dirk Lehmann. Man sollte sie lieber für die Produktion von Wasserstoff nutzen.
Warum soll ich die abreißen? Die laufen ja noch. Also stelle ich doch neben so einen radcontainerisierten Elektrolyseur, lass es weiterlaufen, zahle dem Windmüller noch irgendwas bei 2 bis 3 Cent pro Kilowattstunde für seinen Strom, sammle den Wasserstoff, den der Elektrolyseur aus dem Wind erzeugt, in einen Trailer. Wenn der voll ist, fahre ich den zu meinem Betriebshof des Spediteurs, lade das in die LKW und fahre damit.
Grüner Wasserstoff als Treibstoff für Sattelschlepper. So könne die Rechnung aufgehen, ist Dirk Lehmann überzeugt. Wenn alles wie geplant klappt, dann soll die Serienumrüstung von dieselbefeuerten Schwerlast-Lkw auf Brennstoffzellenantrieb schon Ende 2021 beginnen.
Dietrich Mohaupt über die Umrüstung von alten Diesellastwagen auf Wasserstoffantrieb.